Ja, ich möchte heute über einen Text predigen, der im Johannesevangelium steht. Und zwar steht er in Johannes Kapitel 11. Es handelt sich um die Auferweckung des Lazarus. Nun, dieser Text ist im Neuen Testament Johannes 11 sehr lange. Deswegen werden wir ihn jetzt nicht lesen. Und ich möchte auch nicht über den ganzen Text predigen, sondern ich möchte verschiedene Aspekte aus diesem Text in einen Zusammenhang stellen. Und deswegen werden wir nur den einen oder anderen Vers aus diesem Text uns herausnehmen und das eine oder andere an Details auch auslassen. Ihr Lieben, dieses Kapitel 11, diese Auferweckung des Lazarus, gehört ganz, ganz offensichtlich zu den gewaltigsten Ereignissen des Neuen Testamentes. Diese Auferweckung des Lazarus hat eine unglaubliche Auswirkung. Es war das Ereignis, das am meisten in Israel damals bekannt war. Dieses Ereignis hat den Schlusspunkt gebildet dafür, dass man beschlossen hat, Jesus zu töten. Es war ein Ereignis, in dem in besonderer Weise auch viele Leute zum Glauben kamen. Also es hat eine unglaubliche Auswirkung gehabt. Gut, fangen wir am Anfang an. Johannes 11, Vers 1. So beginnt es. Es war aber einer krank. Nun, das ist nichts Besonderes, ja? Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Dieser Lazarus ist nicht bekannt vorher. Aber seine Schwestern waren bekannt. Ist auch sehr eigenartig, dass die Frauen in manchen Familien mehr bekannt waren als die Männer. Die Maria und die Martha kommen öfters vor im Neuen Testament, brauche ich jetzt nicht die ganzen Stellen aufzählen. Und Lazarus war ihr Bruder und er war sehr krank. Er wohnte in einem Dorf Bethanien. Das ist einen Katzensprung von Jerusalem weg, 2-3 Kilometer, in der Nähe vom Ölberg, hinter dem Ölberg sozusagen. Und offenbar war diese Krankheit sehr ernst, denn es heißt dann, dass Maria und Martha die Schwestern zu Jesus gesandt haben, um ihn sozusagen zu bitten, dass er kommen würde. Natürlich hatten sie die Erwartung, dass er den Lazarus heilen würde. Und sie senden zu ihm, und als sie zu ihm kommen und ihm sagen, komm, zu Maria und Martha, komm zu Lazarus, denn er ist krank, da antwortet Jesus, und jetzt Vers 4. In Vers 4 heißt es, und das ist ein erster Höhepunkt in diesem ganzen Geschichte, als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Und diese Elberfelder Übersetzung ist immer sehr knapp, sehr wörtlich. Manchmal hat man den Eindruck, da fehlt ein Wort. Aber es ist ganz klar, was hier gemeint ist, weil Jesus sagt, diese Krankheit führt nicht zum Tode, sondern sie dient dazu, dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Ihr Lieben, das ist eine ganz gewaltige Aussage und wir erinnern uns sofort, dass 2 Kapitel vorher es eine ähnliche Aussage von Jesus gab, wo er einem Blindgeborenen begegnet und die Leute ihn fragen, warum ist er eigentlich blind? Ist er blind, weil seine Eltern gesündigt haben oder er gesündigt haben? Und Jesus sagt, keines von beiden, sondern diese Krankheit dient dazu, dass die Werke Gottes, also die Herrlichkeit Gottes, offenbar wird. Ihr Lieben, was ich da an dieser Stelle einfach einbringen möchte, was auch für uns von allergrößter Bedeutung ist im Umgang mit Krankheit. im Gebet für Krankheit. Es ist so entspannend, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, wie Jesus Krankheit begegnet. Wenn wir ihn sehen, wie er Kranken begegnet, und das sind jetzt zwei Stellen, die da offensichtlich etwas Besonderes aussagen, nämlich da sehen wir nicht, dass er anfängt herumzubohren in dem Kranken, um ausfindig zu machen, was ist denn eigentlich die Ursache für diese Krankheit, obwohl es natürlich eine Ursache geben kann, wenn einer ein Quartalsäufer ist, dann ist seine Leber natürlich geschädigt, da gibt es eine Ursache, ja. Oder wenn er sehr viel raucht, dass dann die Lunge auch geschädigt ist, das sind Zusammenhänge. Aber Jesus geht nicht hin und sagt, jetzt schauen wir einmal zuerst, was ist bei dir nicht in Ordnung, wenn was auch immer es ist, irgendeine Sünde vielleicht, und dann tust du Buße, und wenn du Buße getan hast, dann heile ich dich. Wir finden das nirgends bei Jesus. Es ist auch nicht so, ihr Lieben, dass natürlich ist in der ganzen Bibel klar, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Krankheit und zwischen Sünde. Aber nicht in dem Sinne, dass jede Krankheit von einer speziellen Sünde ausgelöst wurde, sondern es gibt einen grundsätzlichen Zusammenhang. Das heißt, unsere Sündhaftigkeit, die Tatsache, dass wir Sünder sind, hat dazu geführt, dass auch unser Körper nicht perfekt ist. Dass unser Körper anfällig ist für Krankheit. Da ist ein allgemeiner Zusammenhang. Deswegen werden wir überhaupt krank. Aber nicht wegen irgendeiner bestimmten, es geht nicht hier darum, irgendeine bestimmte Sünde immer ausfindig zu machen. Und bei Jesus, um zu heilen, hat er nicht diese Ursachenforschung betrieben, dass er zunächst einmal versucht hat, herauszufinden, was stimmt denn vielleicht im Konkreten bei diesem Menschen nicht. Ihr Lieben, wir finden auch nicht einen anderen Zugang, den auch manchmal Menschen haben, im Zusammenhang mit Krankheit, dass sie sagen, na ja, manchmal ist die Krankheit ja doch etwas Gutes. Denn vielleicht ist es so, dass eben Gott diese Krankheit geschickt hat, um diese Menschen etwas zu lehren, um diesen Menschen irgendetwas zu sagen, um an diesen Menschen irgendwas herauszubringen, ihn demütig zu machen oder sonst irgendetwas, oder einmal aus der Hektik des Alltags herauszuholen und ihm Ruhe zu gönnen. Und da gibt es ja so viele Überlegungen, die man anstellen kann, warum jemand krank ist und dass es doch etwas Gutes wäre. Ihr Lieben, Jesus hat die Krankheit nie als Freund bezeichnet, sondern immer als Feind. Auch wenn er tatsächlich Krankheit benutzen kann. Er kann sogar Sünde benutzen, um etwas Gutes zu machen, aber deswegen wird die Sünde nicht gut. Er kann auch eine Krankheit benutzen, deswegen wird die Krankheit nicht etwas Gutes. Sondern er kann aus verschiedenen Dingen auch Gutes hervorbringen lassen. Ihr Lieben, ist es sehr wichtig, Jesus sieht die Krankheit als einen Feind. Das ganze Neue Testament sieht die Krankheit als Feind. Und er ist gekommen, um den Feind, die Feinde Gottes zu besiegen. Das ist seine Mission gewesen. Und deswegen heißt es auch in Jesaja 53, dass er unsere Krankheiten auf sich genommen hat, unsere Gebrechen, unsere Sünde und so weiter, auch unsere Krankheit, um uns davon zu erlösen, das heißt, um einen Sieg zu proklamieren. Und der Sieg über Krankheit, das beschreibt Johannes hier oder Jesus hier als Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes, die offenbar werden soll an ihm, an diesem Kranken, besteht darin, dass Jesus demonstriert, im Vorhinein, bevor er gestorben ist, wo das dann endgültig klar geworden ist, dass er gekommen ist, um die Krankheit zu besiegen, dass er gekommen ist, um die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt zu offenbaren. Und die Herrlichkeit Gottes ist der Sieg über Krankheit, über Tod, über Sünde, aber eben auch über Krankheit. Und da seht ihr, Jesus hat einen anderen Blick für die Krankheit als wir. Wir kommen manchmal zu der Überlegung, ja, wozu ist sie denn gut, die Krankheit? Oder was steckt denn vielleicht dahinter an Sünde, die wir da aufräumen müssen? Sondern Jesus sagt, diese Krankheit ist ein Anlass, um jetzt die Herrlichkeit Gottes zu demonstrieren. Das ist ein Blick nach oben, nicht ein Blick da hinein, jetzt um uns zu durchforschen oder irgendetwas Gutes zu tun. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch verstehen. Ihr Lieben, wenn wir für Kranke beten, dann dürfen wir auch diesen Zugang wählen und zum Beispiel einfach einmal sagen, wenn wir einem Kranken die Hände auflegen, dass wir sagen, Jesus, verherrliche du dich an diesem kranken Menschen. Lass die Herrlichkeit Gottes jetzt über diesen kranken Menschen kommen. Die Herrlichkeit Gottes ist der Sieg über Krankheit. Der Blickwinkel ist entscheidend. Wenn wir ins Gebet hineingehen, auch für kranke Menschen, dass wir nach oben schauen und sagen, jetzt ist ein Anlass, dass deine Herrlichkeit sichtbar wird, indem diese Krankheit besiegt wird. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das gilt jetzt nicht nur für diese Krankheit von diesem Lazarus, sondern das ist natürlich eine Aussage über alle Krankheit und über alle Kranken, dass es darum geht, dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Jesus hat ja tausende Menschen geheilt, nicht nur jetzt im Zusammenhang mit dem Lazarus. Und er hat bei jedem Einzelnen, war es die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lieben, halten wir fest, es ist die Absicht Gottes, dass er seine Herrlichkeit unter uns offenbart, indem er heilt. Es ist seine Absicht, seine Herrlichkeit zu zeigen. Das nächste, was wir hier in diesem, ich gehe so ein bisschen durch, nicht zu jedem Detail, ist, dass wir nun eine ganz besondere Situation vorfinden, die, von der ich meine, dass sie zu einer ganz außergewöhnlichen, wichtigen Botschaft für uns werden kann, wenn wir das einmal auch auf uns anwenden. Nämlich, es kommt zu einer großen Verzögerung. Das ist ein der Teils, das merkt man natürlich, das ist etwas, wenn man es liest, dass es einem sofort jetzt interessiert, was passiert da jetzt? Jesus wird gebeten, zu dem Lazarus zu kommen, der offenbar schwer krank ist, und er kommt nicht. Er bleibt 2 Tage länger an dem Ort, wo ihn die Nachricht bekommen hat. Und es wird offensichtlich in diesem Text, das kann ich jetzt nicht, weil es zu lang ist, in diesem Text zeigen, kann man es im Ganzen durchlesen zu Hause, wo es offensichtlich ist, dass Jesus ganz bewusst nicht gekommen ist. Er hat ganz bewusst es verzögert. Und er hat so lange gewartet, bis es zu spät war. Das ist jetzt eine Botschaft. Jetzt müssen wir gut aufpassen sozusagen und hören, was uns Jesus aus dieser Situation sagen möchte. Also, Jesus wartet, bis es zu spät ist, und zwar ganz bewusst. Er hat nicht gedacht, na ja, ich habe noch Zeit und so schnell wird es ja nicht gehen, also ich habe noch was anderes zu erledigen und dann werde ich schon kommen, und plötzlich bekommt er die Nachricht, er ist gestorben und jetzt ist alles aus. Bei Jesus war es offensichtlich so, das kommt an einer Stelle vorher und auch ganz am Ende noch einmal zum Ausdruck, wo er zum Ausdruck bringt, das ist ganz bewusst geschehen. Und ihr Lieben, dieses Geschehen, das hier diese Verzögerung bringt, bis zu einem Zeitpunkt, wo es zu spät ist, ist eine Botschaft. Ihr Lieben, versetzen wir uns einmal in die Situation der Schwestern. Die Schwestern, die waren voller Erwartung. Wann kommt er denn endlich? Wir haben doch rechtzeitig ihn angerufen. Es wäre ja noch Zeit, dass er gekommen wäre. Und er kommt nicht. Es wird immer schlimmer. Es wird 12:05. Und wir haben immer den Eindruck, Jesus kommt immer rechtzeitig, aber sehr oft 12:05. im letzten Augenblick. Aber in diesem Fall kommt er gar nicht rechtzeitig, sondern zu spät. Und zwar ganz bewusst. Das löst eine Enttäuschung aus. Das löst ein Empfinden aus von, jetzt hat uns Jesus im Stich gelassen. Jetzt ist es zu spät. Es ist nichts mehr zu machen. Und ihr Lieben, ich glaube, dass diese Situation, die die Schwestern hier erleben, dass das eine Situation ist, in die wir auch manchmal hineingeführt werden können und wir verstehen es nicht. Dass wir so dringend Hilfe benötigen von Jesus, sei es im Zusammenhang mit Krankheit, sei es im Zusammenhang mit Finanzen, sei es im Zusammenhang mit anderen Nöten, sei es im Zusammenhang mit Lösungen und mit Antworten, die wir brauchen. Es vergehen Termine und der letzte Termin ist vorüber und Jesus kam nicht. Das löst etwas aus. Das knabbert an dem Vertrauen zu Jesus. Und ich denke, dass wir, wahrscheinlich alle von uns, schon einmal auch in eine solche Situation gekommen sind oder auch kommen könnten. Und ihr Lieben, als das geschehen war, kommt, also nach 2 Tagen heißt es, hat sich Jesus dann aufgemacht, da war er schon tot, und die Martha kommt ihm entgegen. Und jetzt Vers 21. Und in Vers 21, das erste, was die Martha zu Jesus sagt, ist, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Ihr Lieben, das ist ein Satz, der millionenfach von Christen in dieser oder jenen Form gedacht, gebetet, ausgesprochen wurde. Herr, wenn du nur hier gewesen wärst, wäre das und das nicht passiert. Wenn du nur rechtzeitig eingegriffen hättest, dann wäre das oder das nicht passiert. Warum bist du nicht rechtzeitig hier gewesen? Jetzt ist es zu spät. Und dann entsteht eine Enttäuschung und wir fallen in ein Loch. Jesus hat nicht geholfen. Und ihr Lieben, ich glaube, dass diese Geschichte, die ist, also da kann man wirklich viele, viele Tage darüber meditieren und nachdenken über diesen Bericht. Es ist von einer so großen Bedeutung, weil sie uns drastisch an einem Geschichte etwas zum Ausdruck bringt, was, wenn es nur lehrmäßig von Jesus irgendwie ausgedrückt worden wäre, gar nicht so rüberkommt. Aber wir können uns so richtig hineinversetzen, was das bedeutet. Sie haben so gehofft. Sie wussten ja, dass Jesus heilen würde. Dazu noch kommt, dass Maria, Martha und Lazarus gehörten zu den engsten Vertrauten von Jesus. Es wird immer wieder beschrieben, da war einer, der krank war, den Jesus lieb hatte, heißt es. Also der stand in einer besonderen Beziehung und da hat natürlich Maria und Martha daran gedacht, ja, wenn Jesus jetzt kommen würde, dann würde sozusagen auch er in diesem Sinne auch wirklich eingreifen. Ihr Lieben, da ist eine Botschaft. Und diese Botschaft lautet etwa so, ich versuche es in Worte zu fassen. Ihr Lieben, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben und die Tatsachen so sprechen, dass wir sagen, es ist zu spät, könnte diese Erfahrung oder diese Situation doch ein Teil eines göttlichen Planes sein, den zu diesem Zeitpunkt noch uns verborgen ist. Wir glauben, Jesus hat versagt. Aber es könnte sein, dass Jesus absichtlich nicht geholfen hat. absichtlich nicht in die Situation gekommen ist, absichtlich nicht rechtzeitig eingegriffen hat, weil er schon vorher, schon von dem Moment an, wo wir ihn darum gebeten haben zu helfen, einen Plan entwickelt hat, wie er helfen will, aber ganz anders, als wir dachten. Und weil wir diesen Plan nicht kennen, kommt der Zeitpunkt, es ist zu spät. Ihr Lieben, es kann sein, dass der Blickwinkel, der Blickwinkel, den Jesus hat auf Situationen, ist oft vollkommen anders als den, den wir haben. Auch die Zeit spielt für Jesus nicht die Rolle, wie für uns eine Rolle spielt. Der Blickwinkel Jesu war, dass er schon von Anfang an, wie er diese Bitte hörte, in Übereinstimmung mit dem Vater, wir hören das dann gleich am Ende dieser Geschichte noch einmal, einen Plan gefasst hat, wie er nun handeln würde. Aber ganz anders, ihr Lieben, als wir es erwartet hätten. Und wir dachten, oder wie Sie es erwartet haben, und wir denken, es ist zu spät. Ihr Lieben, das ist eine ganz enorm wichtige Botschaft. Das möchte ich sagen, das möchte ich mir sagen, das möchte ich uns allen sagen. Wenn wir in solche Situationen kommen, wo wir sagen, jetzt ist es zu spät. Jesus, du bist zu spät gekommen. Jetzt ist der Termin vorbei, jetzt ist das passiert, jetzt sind wir in Schulden gefallen, du hast finanziell nicht geholfen. Was auch immer es ist. Ihr Lieben, es kann sein, dass Jesus eine völlig andere Perspektive hat und wir aus dieser Perspektive heraus sozusagen erkennen sollten, müssten, dürften, uns danach ausstrecken dürfen, dass da Jesus noch nicht am Ende ist. Es ist hochinteressant. Gib dazu jetzt noch den 22. Vers, aber lass den 21. stehen. Schaut euch einmal diesen 22. Vers an. Das ist doch hochinteressant, wie die Martha hier redet. Zuerst sagte Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre das nicht passiert. Und jetzt kommt ein erstaunlicher Satz. Der ist so erstaunlich, dass man gar nicht genug würdigen kann. Da ist Martha ein unglaubliches Vorbild. Und sie sagt, aber auch jetzt weiß ich, nachdem es zu spät ist. Es ist zu spät. Du bist nicht da gewesen. Er ist tot. Aus. Aber auch jetzt weiß ich, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Was die Martha damit sagt, ist, auch wenn ich den Eindruck habe und die Tatsachen dafür sprechen, dass es zu spät ist für etwas, was ich von dir erwartet habe, weiß ich doch, dass du nicht am Ende bist. Das ist eine gewaltige Botschaft. Die sollten wir mitnehmen. Auch wenn ich glaube, es ist zu Ende, aus, finish, da ist nichts mehr zu machen. Halte ich fest daran und ich sage es dir, Herr, ich weiß, sie sagt nicht, ich vermute, ich weiß, du bist nicht am Ende in dieser Situation, weil du hast eine andere Perspektive. Wichtig ist zu sagen, die Martha hat nicht damit gerechnet, dass Jesus den Lazarus auferwecken würde. Das zeigt sich gleich. Es war nicht so, naja, dann musst du ihn vom Tode auferwecken, ne? Ist auch eine Lösung, ja? Das war überhaupt nicht in ihrem Sinn, denn, das brauchen wir jetzt nicht lesen, sondern das sage ich nur einfach, es entwickelt sich ein Gespräch zwischen Jesus und der Martha und Jesus sagt ihr gerade heraus, Lazarus wird auferstehen. Und er redet dann über Auferstehung, dieses berühmte Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt und so weiter, kommt da in diesem Gespräch, das ist dann mehr noch eine Lehreinheit, aber sie sagt, Lazarus wird auferstehen und die Martha sagt, naja natürlich, ich weiß, dass er auferstehen wird, aber am jüngsten Tag, wenn die Auferstehung der Toten stattfindet, da wird er auferstehen, das glaube ich, ja. Deswegen sagt sie, ich glaube, ja, aber am jüngsten Tag. Also das heißt, sie hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass es jetzt eine Situation wäre, wo Jesus den Toten zurückholt in dieses irdische Leben. Nicht einmal am jüngsten Tag. Sie hat überhaupt nicht damit gerechnet. Und es kommt dann noch einmal an einer anderen Stelle, wo es noch deutlicher wird, dass sie überhaupt nicht damit gerechnet hat, wie sie da vor dem Grab dann steht. Ich komme dann gleich drauf. Ihr Lieben, was passiert jetzt? Die Martha läuft schnell nach Hause. Sie waren noch nicht in Bethanien, sondern kurz davor, weil die Martha ihm entgegengelaufen ist. Und sie ruft die Maria, ihre Schwester. Kennt ihr die Geschichte von Martha und Maria, wie sie da Jesus dienen und die eine sitzt zu den Füßen Jesu und hört, das ist die Maria und die Martha war die Geschäftige. Die Martha war die Ältere, die hat sozusagen den Haushalt geschachelt. Okay, sie ruft ihre Schwester Maria und jetzt kommt die, und sie sagt, komm, der Meister ruft dich. Es war gar nicht irgendwo, steht nicht, dass Jesus sie gerufen hätte, aber Martha sagt das so, vielleicht hat das auch Jesus gesagt, ist egal. Die Maria kommt, und das Erstaunliche ist, nicht das Erstaunliche, das Natürliche ist, die ersten Worte, die Maria zu Jesus sagt, sind wörtlich dieselben Worte, die auch die Martha gesagt hat. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder Lazarus nicht gestorben. Das zweite Mal. Es kommt noch ein drittes Mal. Das zweite Mal. Diese Wiederholungen sind immer wichtige Dinge im Neuen Testament und die sollten wir beachten, wenn sich etwas wiederholt. Das heißt, hier ist eine Erfahrung, die ausgesprochen wird, die sozusagen deckungsgleich ist mit den Erfahrungen so vieler Jünger Jesu. In der ganzen Geschichte der Menschheit, seit Jesus, wird das immer wieder erlebt. Herr, wenn du da gewesen wärest, wäre dieses Schlamassel nicht passiert. Warum hast du nicht eingegriffen? Es ist nur etwas anders formuliert. Jetzt ist es zu spät. Die Maria sagt dasselbe. Und die Folge dieser Enttäuschung, Maria sagt nicht das, was die Martha dann noch dazu gesagt hat, aber auch jetzt noch weiß ich, sie sagt das nicht. Sie sagt, wenn du hier gewesen wärst, und dann heißt es, und sie weinte. Und sie weinte. Und die Menschen, die vielen Menschen, beginnen zu weinen. Und Jesus macht sich auf den Weg zum Grab mit der Martha und Maria und dann heißt es, und Jesus weinte. Das ist eine berührende Szene. Ich kann gar nicht sagen, wie wichtig solche Aussagen sind. Und Jesus weinte, drei Worte. Aber da steht etwas dahinter. Und Jesus weinte. Das haben die Leute alle gesehen. Denn die Juden, die da herum gewesen sind, haben dann auch nachher gesagt, schaut, er weint, wie lieb hat er doch den Lazarus gehabt. Aber ihr Lieben, da steckt viel mehr dahinter. Man muss die Bibel hintergründig lesen, vom Untergrund her. Auf der einen Seite ist das ein Bild dafür, dass Jesus wirklich Mensch war, übrigens. Ja? Jesus war wirklich ein Mensch. Er konnte Gefühle haben, er hatte Gefühle und Empfindungen, die er auch ausgedrückt hat, so wie jeder Mensch. Aber nun, Jesus ist das perfekte Abbild seines Vaters. Wenn Jesus weint, weint Gott. Wenn Jesus spricht, spricht Gott. Wenn Jesus heilt, heilt Gott. Sagt Jesus immer, dass da eine Deckungsgleichheit ist zwischen ihm und Jesus. Wir sehen hier einen weinenden Gott. Und das meine ich jetzt nicht kitschig. Sondern das ist etwas, was uns berühren soll. Ihr Lieben, das sage ich deswegen, weil es so entscheidend ist, dass wir verstehen, dass jede Art von Not, in der wir Menschen hineinkommen, etwas auslöst bei Gott. Dass jede Art von Not, jeden Schmerz, den wir erleben und empfinden, ist ein Schmerz, den Jesus mit uns teilt. Es schmerzt Gott, diese Situation. Erstens, dass er gestorben ist. Zweitens, dass die Angehörigen so leiden darunter. Er nimmt Anteil an ihrem Schmerz. Gott nimmt Anteil an unserem Schmerz. Und jetzt sage ich was Wichtiges dazu. Das ist eine der wichtigsten Motivationen für Gott zu heilen. Das müssen wir aufnehmen. Versteht ihr? Gott ist nicht ein neutrales Wesen. Und wenn jemand krank ist und es ihm gefällt, dann drückt er auf einen Knopf und Heilung hupft heraus sozusagen. Rein mechanisch. Nur neutral. Das ist nicht Gott. Sondern wenn Gott heilt, dann hat das etwas zu tun mit seinem Herzen. Hier offenbart Gott sein Herz über die Not der Menschen. In Matthäus 9 heißt es zum Beispiel, als Jesus die Volksmenge sah, da drehte sich alles in ihm um. Wie Eingeweide, sein Herz drehte sich um. Weil es ihn so jammerte, als er sah, diese vielen Menschen, die ohne Hirten sind, orientierungslos. Es schmerzt Gott. Er sagt nicht, na, ist irgendwie ein Fehler da bei den Menschen, den müssen wir korrigieren, den müssen wir jetzt irgendwie was tun, sondern es ist das Herz. Ich weiß nicht, wie ich, das ist etwas, was ich viel mehr noch erfassen möchte. Auch wenn ich für einen Menschen bete, zum Beispiel, dass er gesund wird, dass es mir bewusst wird, dass ich jetzt ein Handlanger sein möchte, darf, für das Herz, das Gott jetzt über diesem Menschen ausgießt. Sein Erbarmen, was auch immer er tut, aber es wird immer sein Herz dabei sein. Und er weinte, Jesus. Und aus diesem Weinen heraus heißt es, und er ergrimmte in seinem Geist. Das ist nun eine andere Situation. Und dieses Ergrimmen, das ist ganz sicher nicht so gemeint, dass er jetzt zornig wird über die Leute, dass sie da keinen Glauben haben, dass er jetzt nicht etwas tun könnte, sondern er ergrimmte gegen den Feind, gegen die Krankheit, gegen den Tod. Er ergrimmte. Da ergrimmt Jesus. Nicht wegen Unglaube oder Zweifel. Oder wie man das auch sagen möchte. Auf jeden Fall, aus diesem tiefen Erbarmen heraus, kommt sozusagen nun diese Situation, wo Jesus tatsächlich eingreift. Und ihr Lieben, das ist jetzt der Höhepunkt der ganzen Geschichte. Lasst mich das so ein wenig schildern. Jesus kommt, geht mit den Leuten zum Grab und er weint und er sagt, hebt den Stein weg von dem Grabeingang. Hebt den Stein weg von dem Grabeingang. Die Martha ist entsetzt. Und sie sagt, Herr, was willst du da? Er stinkt schon. Er ist schon 4 Tage im Grab. Was willst du denn noch? Die Martha sagt nicht, Halleluja, jetzt wird er ihn auferwecken. Überhaupt nicht. Das zweite Mal, wo sie noch, Herr, was machst du da? Wenn du dieses Grab öffnest, dann kommt nur ein Verwesungsgeruch heraus. Der Geruch des Todes, was soll das? Ihr Lieben, das ist eine ganz interessante Stelle. Also man muss sich das auch wirklich so plastisch vorstellen, wie das hier auch geschrieben ist und gemeint ist. Und ihr Lieben, ja, vielleicht diese Verse 41 und 42. Jesus hat zu der Maria, also zu der Martha, noch etwas gesagt vor diesen 2 Versen, das muss ich noch dazu sagen. Er hat zu der Maria gesagt, Maria, wenn du Glauben hättest, dann würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Er sagt es genau so, habe ich dir nicht gesagt. Da geht er zurück auf eine Gesprächseinheit, die ich jetzt ausgelassen habe. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Erstens bringt Jesus wieder die Herrlichkeit Gottes ins Spiel und er bringt den Glauben ins Spiel. Aber jetzt achtet auf diese Situation hier. Es ist mir sehr wichtig geworden, wie ich über diesen Text nachgedacht habe. Es ist ganz offensichtlich so, dass Jesus es so sehr schätzt und möchte, dass wir, wenn wir ihn etwas bitten, im Vorhinein schon glauben, dass er unsere Bitte erhört. Das sagt dieses Wort, ja? Habe ich dir nicht gesagt, wenn du Glauben hättest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Also hier wird der Glaube als etwas noch einmal dargestellt, der für Jesus wichtig ist. Und wenn wir jetzt den Verlauf weiterlesen, sehen wir, dass Jesus sich nicht, aber nicht an den Glauben der Maria bindet. Er sagt jetzt nicht, na ja, weil du nicht glaubst und du so eine Antwort mir gibst, was machst du da, bist du verrückt, das stinkt ja schon, ja? Weil du nicht glaubst, deswegen werde ich kein Wunder tun. Sehr interessant. Jesus will, dass wir glauben, aber er bindet sich nicht an unseren Glauben. Er kann und will und wird auch Wunder tun, auch wenn wir manchmal mit Unglauben ihm begegnen. Es geht ja darum, dass seine Herrlichkeit freigesetzt wird. Und darum tut er manchmal auch Wunder, ohne dass wir es glauben. Vorhinein. Aber wenn wir das lesen jetzt, was da steht, sehen wir, dass das Wort Glaube noch einmal ins Spiel kommt. Aber jetzt in einem anderen Sinn. Lesen wir das einmal. Jesus, also sie nahmen den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach. Das ist eine wunderschöne Situation. Ich versuche mir das plastisch vorzustellen, ja? Jesus steht da vor dem Grab. Der Stein wird weggerollt. Alle gaffen sozusagen in den dunklen Raum da hinein. Und Jesus hebt seine Augen empor. Merkt ihr, was das, da ist eine Bedeutung. Jesus schaut zu der Herrlichkeit Gottes, nicht zum Geruch des Todes. Jesus schaut auf den Sieg und nicht auf den Tod und die Niederlage. Von daher begegnet er dem Tod und lässt sich nicht gefangen nehmen von dem Geruch des Todes und von dem, was da drinnen sozusagen zu sehen ist. Sehr wichtig für jedes Gebet um Heilung, dass wir nach oben blicken und uns nicht von der Art der Krankheit, von der Schwere der Krankheit, von der Unmöglichkeit gefangen nehmen lassen. Jesus blickte empor. Und jetzt kommt eine wunderschöne Aussage. Und dann sagt Jesus, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Er sagt nicht, danke dir, dass du mich jetzt erhören wirst, wenn ich dich darum bitte, dass du ihn auferweckst. Es ist wunderschön formuliert und das ist eine Botschaft. Das ist wunderbare Theologie, wenn ich das so sagen darf, die hier vermittelt wird. Er sagt, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, sagt Jesus, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, er sagt das ja laut, versteht ihr? Jesus spricht laut zum Vater, damit es die anderen hören. Er sagt es laut, damit es die anderen hören. Ja? Also dieses Gespräch mit Gott war eine Botschaft für die Menschen, nicht so sehr für Gott. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich das jetzt gesagt. Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Habe ich das jetzt gesagt? Und jetzt kommt's. Damit sie glauben. Damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ist das nicht wunderbar? Zuerst sagt er zu Maria, hättest du Glauben, dann würdest du die Herrlichkeit sehen. Und jetzt sagt er, danke, dass du mich erhört hast, dass dieser Lazarus auferstehen wird, damit im Nachhinein die Menschen glauben. Versteht ihr, Gott macht Wunder, auch ohne unseren Glauben, damit Glaube freigesetzt wird. Und dadurch, dass er Wunder tut, möchte er Glauben bilden in uns. Es ist ihm der Glaube vorher wichtig. Es ist ihm wichtig, dass auch durch das Ereignis, ob mit oder ohne Glaube, Glaube freigesetzt wird. Versteht ihr, wir dürfen nicht alle Dinge immer einkasteln und so irgendwelche Theorien daraus bilden. Du musst Glaube haben und dann musst du richtig in der richtigen Weise beten und dann wird Heilung kommen. Ihr Lieben, Gott ist ganz, ganz souverän in den Dingen, die er tut. Und er tut viele Wunder, woran vorher niemand geglaubt hat, aber damit sie zum Glauben kommen, die Menschen. Also wir dürfen uns nicht jetzt sozusagen zerfleischen und sagen, meine Güte, ich spüre in mir überhaupt keinen Glauben, jetzt soll ich dafür den Kranken beten und da ist nichts in mir, was soll ich denn machen? Dann kann ja mich Gott gar nicht benutzen. Ihr Lieben, Gott hat größere Absichten. Und er hängt das Wunder nicht an dieses eine Faktum, ob ich jetzt glaube oder nicht, obwohl er will, dass ich glaube. Das ist nicht der Punkt, versteht ihr? Das ist überhaupt nicht die Frage, um die es geht. Aber das Interessante an dieser Stelle ist eben für den ganzen Verlauf, dass Jesus gesagt hat, aber ich wusste, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Was heißt das? Es heißt, dass in dem Moment, als die Boten von der Maria und der Martha zu Jesus kamen und sie Jesus baten zu kommen, ist ein Entschluss gefasst worden. In dem Moment hat Jesus mit seinem Vater kommuniziert. Und Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Er hat mit dem Vater in Übereinstimmung gebracht, dass er 2 Tage vergehen lassen wird, dass er erst zu spät kommen wird und dass er dann den Lazarus auferwecken wird. Gott durch Jesus. Das war festgelegt, schon in dem Moment, in dem er die Botschaft gehört hat. Und darum kann Jesus sagen, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und das heißt, sie haben miteinander kommuniziert. Das ist das Entscheidende in dieser ganzen Geschichte. Auch wenn die Maria und die Martha den Eindruck hatten, es ist zu spät, dann war es doch nur ein Teil eines göttlichen Plans, den schon vorher feststand. Aber ich wusste das nicht. Nur Maria und Martha wussten nicht, was Jesus sich mit dem Vater ausgemacht hatte. Schon bevor er gekommen ist und es scheinbar zu spät war. Und er sagte doch um der Volksmenge willen, damit die Menschen sehen, die Herrlichkeit Gottes, werde ich jetzt in deinem Namen dieses Wunder tun. Also dieses Wunder dient dazu, dass die Herrlichkeit Gottes offenbart wird und dass dadurch Glaube geschaffen wird. In dieser Geschichte sind es 3 Motive. Die mir aufgefallen sind, warum Gott durch Jesus eingegriffen hat. Erstens, er will seine Herrlichkeit demonstrieren. Darauf dürfen wir uns immer berufen. Herr, verherrliche dich. Denn das ist seine Absicht. Unabhängig von dem, was sozusagen jetzt Menschen davor glauben oder nicht glauben. Er will natürlich zusammenarbeiten mit Glaube. Ist keine Frage. Er will seine Herrlichkeit demonstrieren. Zweitens, er will sein Erbarmen zeigen. Das kommt aus dem Erbarmen. Er will sein Herz offenbaren an dem Kranken. Deswegen heilt er. Wieder unabhängig in einem gewissen Sinne, ob jetzt jemand viel oder wenig glaubt. Er will sein Erbarmen, sein Herz den Menschen offenbaren. Und drittens, er will durch jedes Wunder sein, die Menschen dazu bringen, dass sie glauben. Versteht ihr, Wunder hat nichts nur damit zu tun, dass an dieser Stelle, wo ich ein Problem habe, Gott eingegriffen hat und mechanisch das jetzt wieder in Ordnung kommt. Das ist ein ganz geringer Teil in dem Wunder. Das Größere ist, dass Gott das, was er hier tut, übernatürlich dazu benutzen will, dass andere zum Glauben kommen. Er selber auch, ja, der Betroffene. Und Glaube heißt, in eine Beziehung kommen zu Jesus. Das ist das Entscheidende. Es geht ihm ja nicht nur darum, dass er als Wundertäter bekannt wird, der halt reihenweise Wunder tut, sondern dass er Menschen zum Glauben ruft und er benutzt diese Zeichen, damit sie zum Glauben kommen. Das Letzte. Jetzt kommt die Situation, wo Jesus den Lazarus auferweckt. Wie macht er das? Er steht vor dem Grab und ruft mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Die Menschen, die dazuhören, wundern sich, mit wem redet er denn? Der ist doch mausetot. Kann er ihn hören? Dann wäre er ja nicht tot, wäre er vielleicht scheintot oder was weiß ich nicht, ja? Ihr Lieben, was Jesus hier tut, ist etwas ganz Entscheidendes und das möchte ich jetzt an dieser Stelle einmal so formulieren. Ich sage das jetzt als etwas, was ich aus dem Zusammenhang des gesamten Neuen Testamentes erhebe. Das steht nicht so, wie ich es jetzt sage, hier, weil Jesus erklärt nie etwas, also fast nie. Er hat überhaupt nicht erklärt, was da jetzt geschieht. Aber wenn man es aus dem Zusammenhang nimmt, dann ist das ja nicht so, dass Jesus sozusagen jetzt das erwartet oder das tut, dass aus dem Grab heraus jetzt der Lazarus sozusagen wieder lebendig kommt. Denn in dem Grab ist ein verwesender Leichnam und er stinkt. Aber Jesus redet mit Lazarus. Nicht mit dem Leichnam. Ihr Lieben, der Lazarus hat sich nicht aufgelöst. Die Persönlichkeit des Lazarus, die Person des Lazarus ist nicht aufgelöst, dadurch, dass der Leib da ist, der schon verwest. Lazarus war mit großer Sicherheit im Schoße Abrahams. Kennt ihr die Geschichte von, wo Jesus redet von dem armen Lazarus? Es ist nicht derselbe Lazarus, ja? Die sind zwei verschiedene, das ist nur ein Namensvetter sozusagen. Von dem armen Lazarus, der im Schoß des Abraham ist und der Reiche, der auf der anderen Seite des Totenreiches ist, in der anderen Abteilung, wo eben die Verlorenen sind. Dieser Lazarus ist ganz sicher bei dem Eintreten seines Todes in dieses Todesreich eingegangen, auf die Seite der Geretteten. Und dort trifft ihn die Stimme. Jesus überwindet den Tod, indem er dem Tod seine Macht nimmt. Und er trifft ihn genau an dieser Stelle, dort, wo er sozusagen als Lebendiger, er ist ja lebendig, auch hören kann. Aber die Stimme ist nicht nur eine Stimme ins Grab hinein und das Grab ist erfüllt von dieser Stimme, sondern geht viel weiter ins Todesreich hinein. Und er holt ihn aus dem Tod heraus. Er holt ihn aus dem Totenreich zurück in diese irdische Wirklichkeit. Ihr Lieben, natürlich ist der Lazarus später wieder gestorben. Das war nicht diese letzte Auferweckung, von der die Maria gedacht hat, dass es darum gehen würde. Ja? Aber Jesus hat aus Erbarmen mit diesem Lazarus und vor allem natürlich mit den Lazarus ist es schon gut gegangen, dem Erbarmen mit den Geschwistern, mit seinen Schwestern da, Jesus hat er noch einmal den Lazarus herausgeholt. Er hat ihn zurückgeholt aus dem Reich der Toten. Und gleichzeitig hat er das Wunder getan, dass er diesen verwesenden Leichnam wiederhergestellt hat. Das sind zwei Wunder, wenn ich das so sagen darf. Das sage ich jetzt ja so. Ihr Lieben, das ist eines der unglaublichsten Geschichten im Neuen Testament. Und dann heißt es, und als die Juden das sahen, glaubten viele an ihn. Deswegen haben sie ihn auch zugejubelt, wie er dann nach Jerusalem ging, als den Messias. Deswegen haben sofort der Hohe Rat haben sich zusammengetan und gesagt, ja du meine Güte, wenn wir den so weiterwirken lassen, werden noch alle an ihn glauben. Sagen sie, das kommt dann nachher, in den Versen danach. Und dann, wenn sie alle an ihn glauben, werden sie ihn ausrufen zum König. Und dann werden die Römer kommen und uns ganz fertig machen. Das war ihre Angst, ja, an dieser Stelle. Ihr Lieben, es sind so viele Details in dieser Geschichte, die mir so viel bedeuten, im Zusammenhang auch mit Heilung von Kranken, in der Art und Weise, wie wir auf sie zugehen, wie Gott die Herrlichkeit offenbaren will, wie er aus seinem Erbarmen heraus wirkt und auch deswegen, damit andere glauben können, weil er etwas tut in der Wirklichkeit. Wir wollen ermutigt sein durch diese Geschichte. Auch in Situationen, wo wir den Eindruck haben, es ist zu spät. Das ist zu spät, kann ein Teil eines göttlichen Plans sein. Und er kommt nicht 5 Minuten vor 12, sondern 5 Minuten nach 12. Oder 10 Minuten nach 12. Und handelt dann aber ganz anders, als wir es vorher erwartet haben. Lasst Gott Gott sein. Lassen wir Gott Gott sein, wie er das auch mit uns vorhat. Amen.